Es gibt Geschichten und es gibt Märchen. Und dann gibt es die große Geschichte. Manchmal wiederum, da gibt es Geschichten, die grenzen an Märchen inmitten der großen Geschichte. Deutschlands koloniale Vergangenheit ist solch eine Geschichte. Eine ihrer Episoden handelt von einem gewissen Richard Kant. Ein Wissenschaftler war Richard Kant. Ein praktizierender Psychiater. Ein Stabsarzt der deutschen Armee. Und der erste Resident Ruandas, als er dort im Jahr 1907 die deutsche koloniale Herrschaft errichtete. In Deutschland ist er heute wenig bekannt. Bis vor kurzem wussten nur wenige Deutsche oder wollten nur wenige Deutsche wissen, dass es deutsche Kolonien überhaupt gegeben hat. Geschweige denn eine deutsche Kolonie in Ruanda. Doch in Ruanda kennt jeder Zweite seinen Namen. Das hier ist die Reihe Aus Bayern in die Welt. Heute mit einer Sendung von Arlette Louise Ndakose über Richard Kants Aufbruch nach Ruanda. Die Geschichte beginnt mit einer Reise zurück in die Stadt Posen, die heute in Polen liegt und damals zu Preußen gehörte. Dort wird 1867 Richard Kant in die jüdische Familie Kantorowitsch geboren. Ein stiller, verträumter und interessierter junger Erwachsener ist er, als er Kunst und Sprachen in Leipzig studiert und dann zum Medizinstudium nach München geht. Auf der anderen Seite des Globus beginnt die Eroberung Afrikas durch europäische Staaten. Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien und das Deutsche Kaiserreich erstreiten sich Handelswege für ihre Imperien. Inmitten der Offiziere tummeln sich reisende Forscher, Ethnologen und Geografen, Mediziner und Sammler jagen dem Forschergeist des 19. Jahrhunderts hinterher. Da ist es bereits 10 Jahre her, dass Reichskanzler Otto von Bismarck 1884 in Berlin zur sogenannten Kongo-Konferenz eingeladen hatte und Europas Mächte Afrika mit einem Lineal untereinander aufgeteilt hatten. Was heute Tansania ist, wird ab 1891 die Kolonie Deutsch-Ostafrika. Zu dieser Zeit kostet der Medizinstudent Richard Kantorowitsch gerade das Studentenleben in der Münchner Burschenschaft Renania aus. Schwermütig ist er, mit einem Hang zur Melancholie, scheut aber die nächtlichen Exzesse. Nach dem Studium dient er in der bayerischen königlichen Armee. Richard Kantorowitsch ist mittlerweile Protestant und hört auf den Namen Richard Kant. Gerade mal 29 Jahre alt ist er, da will er raus aus Bayern. Seine Arbeit als Psychiater hinter sich lassen und neue Ufer erkunden. Richard Kant will in Ruanda die Quelle des Nils finden. Koste es, was es wolle. Er schreibt ans Auswärtige Amt in Berlin und hofft, Geldmittel für seine Expedition zu bekommen.
Es ist nicht die Lust nach Abenteuern, noch irgendein Sport, der mich nach Afrika treibt, sondern lediglich wissenschaftliche Ideale, auf deren Verwirklichung ich mich seit Jahren in ernster Arbeit vorbereite. Ich hoffe daher, dass das Auswärtige Amt mir seine Unterstützung nicht versagen wird. Die Kosten des Unternehmens sind vorläufig von mir gedeckt. Ich denke, dass ich schon in den ersten Jahren Gelegenheit haben werde, zu beweisen, dass ich etwas zu leisten imstande bin.
Die Nilquelle, das können wir schon mal verraten, findet er. Sie entspringt im Süden Ruandas, im Wald Nyungwe, heute Naturschutzgebiet und größtes Wasserreservoir des Landes. Die Quelle des Rukarara-Flusses im Nyungwe-Wald ist auch die Quelle des Weißen Nils. Doch diese Erkundung erwähnt Richard Kant nur beiläufig in seinem Bericht Caput Nili von 1904. Sein Interesse gilt der Erforschung von Land und Leuten, für sein Vaterland, das er in Briefen und Gedichten besingt. Die Forschung treibt ihn nach und durch Ruanda, das damals noch nicht zu Deutsch-Ostafrika gehörte und Europäern weitgehend unbekannt war. Durch die Suche nach der Nilquelle taucht er immer tiefer in die Sitten und Bräuche des Landes ein, das er zu erforschen sich vorgenommen hat. Mit anderen Worten:
Solange wir nicht über all die Völker, die wir beherrschen, in gründlicher Weise orientiert sind, ist all unsere koloniale Arbeit ein Tappen im Dunkeln.
Weil ihm eine Finanzierung verwehrt bleibt, kratzt der junge Mann alles Geld zusammen und begibt sich 1897 auf die Schifffahrt nach Dar es Salaam. Knapp 100 Jahre später nehmen mich junge Ruandesen mit auf die Reise in ihre eigene Geschichte. Es ist das Jahr 2016. Wir sitzen im Auto und fahren Ruandas Hügellandschaft runter und wieder rauf, bis wir ca. 2 Stunden später den Kivusee erreichen, der deutschen Kolonialgeschichte in Ruanda auf der Spur.
Im Nordwesten des Ruguero überschritt ich die wenig charakteristische Grenze von Urundi und Ruanda, ein kleines periodisches Gewässer, das sich in flachen Gräben durch einen schönen, hochstämmigen Wald zieht. Aber die Verschiedenheit des Gebarens diesseits und jenseits der Grenze hätte mich ohne weiteres belehrt, dass wir ein neues Gebiet betreten haben. Kein lärmender Empfang mehr, kein Gelächter, keine Tänze, aber auch kein gassenhaft lautes, zudringliches Wesen, sondern ein ruhiges, zurückhaltendes, ernstes, fast verdrossenes Benehmen. Im Lager täglich das gleiche Bild. Bald nach unserer Ankunft eine Deputation, die uns eine Kleinigkeit als Funguru, als Begrüßungsgeschenk des Ortshäuptlings bringt.
Was er hier geleistet hatte in Ruanda, der Aufbau des Veterinärwesens, der Einführung des Kaffees, dieser behutsame Umgang mit seinem Counterpart, dem König Musinga, all das hatte ihn als wahnsinnig intelligenten und hervorragenden Menschen ausgezeichnet.
Man beachte, die Rede ist von einem deutschen Kolonisator. Über ihn spricht Manfred Sett, ein pensionierter Entwicklungshelfer in Ruanda.
Ich komme aus Berlin, geboren allerdings in Posen, im ehemaligen deutschen Wartegau. In Ruanda bin ich jetzt seit 1992.
Man beachte, dies ist das Jahr 2016, 100 Jahre nachdem Deutschland seine Kolonien in Ruanda verlor. 100 Jahre später und der Kolonisator erscheint als edle Figur eines Sagenepos, der, wenn er nicht gestorben wäre, vermutlich heute noch leben würde. Die Ruandesen loben ihn vor allem dafür, dass er Kaffee zur Exportware gemacht hat. Ein Produkt, das Ruanda heute jährlich ca. 80 Millionen Euro einbringt. Es wird dabei ausgespart, dass das Deutsche Kaiserreich vom Kaffeehandel genauso profitieren sollte. Dort, im Kaiserreich, zahlte sich auch Richard Kants Forschergeist aus. Für das Völkerkundemuseum sammelte er Flora und Fauna, tötete auf dem Weg einen Elefanten und präparierte Skelette für Professor Felix von Luschan, den Direktor des Museums für Völkerkunde in Berlin und später Mitbegründer der Berliner Gesellschaft für Rassenhygiene. Jener Forschergeist weht noch zwischen den Seiten von Richard Kants Reisebericht, den er hütet, inmitten seiner Wege durch das Land der 1000 Hügel.
Graf Götzen war es, der uns die erste sichere Kunde von diesem Land brachte, dessen Grenze selbst die Araber auf ihren Sklavenjagden gescheut hatten. Als Götzen von seiner Durchquerung Afrikas zurückkehrte, berichtete er von den merkwürdigen Eindrücken, die er in diesem Gebiete erlebte. Er fand das Land eingeteilt in Provinzen und Distrikte, die unter der aussaugenden Verwaltung der Watusi standen, deren riesige, über 2 Meter hohe Gestalten ihn an die Welt der Märchen und Sagen erinnerten und an ihrer Spitze einen König, der im Lande ruhelos umherziehend, bald hier, bald dort, seine Residenzen erbaute. Und schließlich hörte er auch noch von den Resten eines Zwergstammes, den Batwa, die in den Höhlen der das Land im Norden überragenden Vulkane als Jäger des Urwaldwildes hausen sollten. Nun darf ich dies mit meinen eigenen Augen sehen. Kein Wunder, dass ich mich durch solche Aussicht gehoben fühle und der kommenden Zeit entgegenschaue und entschlossen bin, ohne Verzagtheit alle Entbehrungen physischer und geistiger Art auf mich zu nehmen.
Es ist ja in Briefen abgefasst. Es ist ja kein durchgehender Reisebericht, sondern es sind Empfindungen. Und auch in der Ankündigung des Buches heißt es ja auch schon, eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils. Das sagt schon alles. Wir befinden uns hier auf einer vom Katasteramt vermessene Parzelle von 1944. So lange ist das schon registriert. Und es sind insgesamt 10 Hektar. Wir haben hier oben diesen alten Jacaranda-Baum, unter dem denn eben auch der Herr Dr. Kant sein Anwesen hatte, beziehungsweise sein Wohnkomplex, bestand er aus 3 Hütten. Einmal eine Speisehütte, einmal eine Schlafhütte und einmal eine sogenannte Wohnhütte. Auf einer Höhenlage von 1500 Meter, denn der Kivusee ist ungefähr 1500 Meter. Und es ist klimatisch bedingt ein, ja, ich will sagen, schweizerisches Frühjahrsklima. In der Nacht wird es etwas kühler und am Tag über nie mehr als 25 Grad.
Am 22. März war Ruhetag. Am 23. umgingen wir das Ende der letzten südlichen Bucht und lagerten in Limpichi hoch über ihr, die auf beiden Seiten von steilen Wänden eingeschlossen ist. Dort musste ich einen zweiten Träger begraben, der so nah am Ziel noch den Folgen der Strapazen erlag. Von da stiegen wir nach Westen die Berge hinauf, um die Ishangi-Halbinsel und damit das Endziel dieser Expedition zu erreichen. Ich lagerte in der Nähe des Kivu, entließ alle Träger und baute in den nächsten Monaten auf einem reich besiedelten Kamm, 1700 Meter hoch unter einer herrlichen Baumgruppe, mein Dorf Bergfrieden, in dem ich in den folgenden Jahren noch manche schöne, aber auch manch bittere und traurige Stunde erleben sollte.
Anders als der berüchtigte Graf von Götzen, der Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, war Richard Kant kein brutaler Kolonialherr. Während Götzen die Völker im heutigen Tansania unterdrückte, ausbeutete und äußerst rücksichtslos den sogenannten Maji-Maji-Widerstand niederschlug, blieb Ruanda vergleichsweise friedlich.
Ruanda war keine deutsche Kolonie. Ruanda war kaiserliche Residentur und bis zum Anfang und bis zum Schluss. Und somit war Ruanda eines der wenigen Länder nie Kolonie.
Das Residentursystem war einvernehmlich zwischen dem damaligen König Musinga V. und Richard Kant 1907 beschlossen worden. Bedenken muss man dabei die äußeren Umstände. Die deutschen Expeditionen und ihre Maschinengewehre hatten Ehrfurcht bei den ruandischen Kriegern ausgelöst, deren Bogenpfeile bis dahin Eindringlinge wie europäische Ethnologen und arabische Sklavenhändler abgewehrt hatten. Das Königreich Ruanda wurde damals zudem permanent von Belgien aus dem benachbarten Kongo heraus angegriffen. Durch den sogenannten Schutzvertrag mit dem Deutschen Kaiserreich erhoffte sich der ruandische König Schutz, nicht nur vor den Gewehren des belgischen Militärs, sondern auch vor inneren Feinden. Das bedeutete auch vor dem eigenen Volk, das sich gegen Unterdrückung auflehnte. Wie man es nennen mag. Unter Richard Kant fiel Ruanda in das Herrschaftssystem des Deutschen Kaiserreichs in Deutsch-Ostafrika. Ruanda, das seine Geschichte damals noch nicht schriftlich festgehalten hatte, wurde zum Schauplatz der Vorurteile in den Berichten deutscher Kolonialherren. Bis heute hat sich Richard Kants Annahme, er hätte 1908 die heutige Hauptstadt Kigali gegründet, in den Köpfen der Ruandesen festgesetzt. Und das, obwohl Kigali seit dem 14. Jahrhundert die offizielle Hauptstadt Ruandas war. Andere Städte, in denen sich der reisende König aufhielt, wurden als Durchgangsstationen zu kurzzeitigen Hauptstädten. Doch die Hauptstadt Kigali gab es lange vor Kants Aufbruch nach Ruanda. Wissen wie dieses haben die deutschen Kolonialherren über Bord geworfen.
We're talking about the origins of Kigali. And they said the founder of Kigali was a German physician called Dr. Richard.
Richard Kant, der sein Medizinstudium nicht zur Promotion bringt und damit keinen Doktortitel hat, wird für die Ruandesen bis heute als Held hochgehalten. Schüler und Studenten gehen in das Kant-Haus und sprechen von dessen einstigen Bewohner mit der gleichen Faszination wie Kolonialherren von ihren Eroberungen.
And that's, I mean, that's quite understandable because he owned the first modern house in Kigali. He's the founder of Kigali and he also founded One Source of the Nile. So I can see why he's more known here.
In Deutschland dagegen ist Richard Kant weitgehend vergessen. Zumindest bis 2016. Doch dann berichtet der MDR über eine Schädelsammlung, die im Depot der Stiftung Preußischer Kulturbesitz lagert, mit über 1000 Schädeln aus Ruanda und ungefähr 60 Gebeinen aus Tansania. Und diese Sammlung passt nicht zum Bild des guten Kolonisators. Es wird klar, dass auch Richard Kant skrupellos auf Schädeljagd ging, wie so viele Forscher in dieser Zeit. Das hätte man auch schon früher wissen können. Immerhin beschreibt Kant in seinem Reisebericht folgende Szene.
Ich war gerade im Begriff, die Hütten zu untersuchen, als meine Leute den Alten von vorhin erblickten, wie er sich laut um Hilfe schreiend, vergebens bemühte, mit zerschmettertem Schenkel den jenseitigen Abhang hinaufzuklettern. Ich schickte Tangachuma und Osmani hin, um ihm den Gnadenschuss zu geben. Mir selbst schnitten seine Rufe zu sehr in die Seele, als dass ich seinen Anblick hätte ertragen können. Als meine Leute ihn erreichten, kniete er nieder und versuchte mit letzter Kraft, sich ihrer mit seinem Bogen zu erwehren. Aber zwei Brustschüsse streckten ihn im selben Augenblick nieder.
Dann widerspricht es ja eigentlich dem Bild, was wir von ihm haben. Denn zu einem toleranten Umgang mit den Menschen in Afrika und zu einer kritischen Haltung gegenüber dem Kolonialismus gehört das natürlich nicht.
Die Quellen der deutschen Kolonialzeit in Ruanda entspringen in Berlin, münden in Kigali und fließen zurück nach Berlin, wo im Ethnologischen Museum heute jene Objekte liegen, die Richard Kant damals verschiffen lassen hatte. Über ihren weiteren Verlauf entscheidet heute Hermann Partzinger, seit 2008 Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Wenn ich einen Menschen, in dem Fall einen Kleinwüchsigen, töten lasse, um dann den Schädel nach Deutschland zu schicken, man muss dem aber nachgehen, ob es wirklich so war oder ob es ein Verstorbener war. Man hat dann den Schädel eben genommen und nach Deutschland geschickt. Wenn es Letzteres ist, dann passt es halt einfach in dieses Wissenschaftsverständnis des späten 19. Jahrhunderts. Aber es passt nicht in das Wissenschaftsverständnis, dafür jemanden töten zu lassen. Das ist ganz klar.
Es war der erste Mensch, den ich töten ließ. Ich würde mir lieber die Zunge abbeißen, als in diesen Briefen ein unwahres Wort über meine Gefühle zu erheucheln, um als humaner als andere zu gelten. Ich bin es nicht. Denn ich könnte ohne jede Regung, wenn es sein müsste, Menschen töten. Nur leiden sollen sie nicht.
Und dann zeigt es aber auch wiederum die Zerrissenheit von Persönlichkeiten aus dieser Zeit. Einerseits merkt man, dass es vielleicht Unrecht ist, und andererseits ist man aber einem Wissenschaftsverständnis verpflichtet, das dann in diesem konkreten Fall die Wissenschaftlichkeit über das Leben eines Einzelnen stellt. Und das sollte natürlich nicht sein. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Facetten von Richard Kant sind schon spannend und machen einen auch heute noch sehr nachdenklich.
Die deutsche Kolonialgeschichte, ihr Forschergeist über den Geistern der Gebeine, holt Deutschland heute ein. 2016 hat das Deutsche Historische Museum erstmals eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus in Berlin gezeigt und ca. 135.000 Besucher empfangen. 2018 lagern die Gebeine im Zentraldepot der Stiftung Preußischer Kulturbesitz immer noch. Allerdings,
wir mit den Schädeln aus Ruanda haben jetzt im letzten Jahr ein Provenienzforschungsprojekt begonnen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten mit Forschern auch aus Ruanda. Also unsere Kollegen werden nach Ruanda auch fahren. Unser Ziel ist es natürlich jetzt für die nächsten Jahre, dass wir eben möglichst schnell Aufschluss bekommen, wo kommen die Dinge her, um sie dann natürlich auch zurückzugeben.
So, this is the first modern house built in Kigali in 1908.
Das ist das erste moderne Haus in Kigali, erbaut 1908 von Richard Kant. Er war aber schon früher hierher gereist, um die Quelle des Nils zu finden. Dann hat er sie gefunden, im Nyungwe-Wald, und hat ein Buch darüber geschrieben. Das war 1904. Dann kam er mehrfach nach Ruanda zurück. Und 1907 wurde er dann der Resident hier. Aber nur bis 1916. Denn dann haben die Deutschen den Ersten Weltkrieg verloren.
Das ist Oskar. Er ist Museumsführer des Kant-Haus, in dem von 2006 bis 2017 noch das Naturkundemuseum untergebracht war.
Die Belgier haben das Haus von den Deutschen übernommen. 2004 wurde dann beschlossen, dass das Haus ein Museum werden sollte. 2 Jahre später wurde es dann eröffnet als Naturkundemuseum.
Während im Ethnologischen Museum in Berlin Objekte aus Ruanda lagern, ist das Kanthaus mit Fotos, einer Flagge des ehemaligen Kaiserreichs und anderen wenigen Gegenständen nur spärlich ausgestattet. Es wäre ein Anfang, die ruandischen Objekte zurückzugeben.
Zu sagen, es muss alles zurück, ist, glaube ich, insofern einfach wird es der Geschichte nicht gerecht, denn die Dinge, wenn sie nicht gesammelt und systematisiert worden wären, hätten wir sie wahrscheinlich auch gar nicht. Also haben natürlich auch die europäischen Museen nicht, sollte man nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Kolonisators betrachten, sondern sie haben natürlich auch eine wichtige Aufgabe erfüllt zum Erhalt dieses kulturellen Erbes.
Ende 2017 ist das Naturkundemuseum vom Gelände des Kanthaus weggezogen. Das Kanthaus heißt nun Kanthaus Museum und gilt als das Museum der deutschen Kolonialgeschichte. Eine Ausstellung ist seither zu sehen, mit Fotos aus jener Zeit und Videobeiträgen, in denen Sachkundige über Ruandas Geschichte und Kultur aufklären.
And in front of the of this museum,
und vor das Museum kommt ein Denkmal für Richard Kant. Das wird bald kommen, denke ich.
Die Statue zu Ehren Richard Kants, die Oscar 2016 angekündigt hatte, steht jetzt dort, direkt vor dem Eingang seiner ehemaligen Residenz. Sein Grab dagegen liegt auf dem Nürnberger Johannesfriedhof. Am 29. April 1918 erliegt Richard Kant im Alter von 50 Jahren einer im Ersten Weltkrieg erlittenen Gasvergiftung. Doch seine Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Die Episode deutscher Kolonialgeschichte hat in Deutschland erst begonnen.
Das wird im Übrigen auch im künftigen Humboldt-Forum ein Thema sein. Das Humboldt-Forum wird kein Kolonialmuseum sein, aber wir werden schon an geeigneter Stelle immer wieder auch die Wirkung des deutschen Kolonialismus thematisieren, weil das etwas ist, was wir nicht mehr ignorieren können und wo auch unsere Partner, unsere Kollegen in den jeweiligen Ländern, die deutsche Kolonialgebiete waren, auch erwarten, dass wir uns dieser Vergangenheit stellen.
I mean, we need more kind of these stories actually of Germans coming to here for the right reasons.
Why were they interested in Rwanda when they already had Tanzania, which is such a, you know, large country?
Seems like a more intriguing story than the ones that are said more often.
I do think there's a need to sort of explore it further because
man müsste dieser Geschichte genauer nachgehen. Je mehr man sich mit ihr beschäftigt, desto faszinierender wird sie.
Das war die Radiodoku mit dem zweiten Teil der Reihe Aus Bayern in die Welt. Autorin Arlette Louise Ndakose. Sprecher Katja Bürkle und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion und Regie Klaus Uhrig. Mehr bayerische Abenteurer gibt es nächste Woche auf Bayern 2 oder schon jetzt unter bayern2.de/podcast.